Das Evangelium Gottes, wie Markus es beschreibt, besteht nicht darin, dass du oder ich zuerst irgendwie was Gutes getan haben, sondern dass Jesus das Gute getan hat, ehe wir etwas Gutes bringen konnten. Und aus diesem Grund sagt Jesus auch im Markus-Evangelium in Kapitel 1, Vers 15, die Zeit ist erfüllt. Die Zeit ist erfüllt. Man könnte auch sagen, etwas Historisches ist passiert. Etwas Epochales ist passiert. Also die Zeit erfüllt sich ja jede Sekunde. Ja. Aber das Wort, was Markus hier gebraucht, ist etwas, was nicht alle Tage, nicht alle Nase lang geschieht, sondern hier ist etwas Außerordentliches geschehen. Die Zeit ist erfüllt, etwas Historisches ist passiert, das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium, sagt Jesus. Das Reich Gottes ist nahe gekommen, der König selbst ist nahe gekommen. Und wir sollen jetzt nach den ersten 15 Versen uns anschauen, das werden wir heute machen und in den nächsten Wochen, was es bedeutet, wie sich dieses Königreich, was in Jesus gekommen ist, sich allmählich ausbreitet bei den Menschen. Die Erwartungen waren groß. Wir haben es von der letzten Woche vielleicht noch im Ohr, dass so ein Messias kommt und die Herrschaft Gottes aufrichtet. Die Erwartungen waren groß und sie waren vorrangig politischer Art. Wir brauchen eine politische Revolution. Wir brauchen einen Befreiungsschlag hier in unserer Nation. Wir brauchen einen starken Mann. Und dort, wo Jesus auftritt, dort, wo Jesus seine Stimme erklingen lässt, dort, wo Jesus spricht, dort verändern sich tatsächlich Dinge. Wenn Jesus spricht, dann verändert das etwas. Aber Jesus lässt sich nicht vereinnahmen von den Erwartungen, die es zu seiner Zeit gab, an den sogenannten Messias. Seine Herrschaft ist von einer anderen Art und Weise und etabliert sich im konkreten Lebensalltag der Menschen und lässt keinen Bereich unberührt. Und wir werden sehen, dass sich diese Königsherrschaft von Jesus ausbreitet bei der Arbeit, in Gotteshäusern und zu Hause. Wir sehen, dass Fischer anfangen, Jesus zu folgen. Wir sehen, dass auf einmal böse Geister ausgetrieben werden und dass Kranke geheilt werden. Und ich möchte lesen aus Markus 1, 16 bis 34. Und als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, im See die Netze auswerfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Auch sie in einem Boot, wie sie die Netze ausbesserten. Und sogleich rief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Lohnarbeitern im Boot und gingen weg ihm nach. Und sie gehen nach Kapernaum hinein. Und sogleich ging er am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und sogleich war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist. Und er schrie auf und sagte, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre von ihm aus. Und der unreine Geist zerrte ihn und rief mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander befragten und sagten, was ist dies? Eine neue Lehre mit Vollmacht. Und den unreinen Geistern gebietet er, und sie gehorchen ihm. Und die Kunde von ihm ging sogleich hinaus, überall in die ganze Umgebung Galiläas. Und sobald sie aus der Synagoge hinausgingen, kamen sie mit Jakobus und Johannes in das Haus Simons und Andreas. Die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank danieder, und sofort sagen sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie und sie diente ihnen. Als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Und er heilte viele von mancherlei Krankheiten Leidende. Und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Jesus ist kein gewöhnlicher Rabbi. Also es ist für viele kein Geheimnis, dass Jesus war nicht der Einzige, der irgendwie von Gott zu berichten wusste, der die Gabe hatte, Menschen zu lehren und zu unterweisen, ihn von Gott zu erzählen. Das war jetzt erstmal nichts Besonderes. Sowas gab es in Israel. Jesus war nicht, wenn du so willst, der einzige Theologe im Land, der einzige Meister, der einzige Rabbi. Es gab viele Rabbis, wo man hingehen konnte, wo man sagen konnte, ich möchte etwas über Gott lernen, ich möchte etwas über Gott erfahren, vielleicht selber ein Lehrer und Prediger werden. Ich setze mich zu deinen Füßen und höre dir zu. So vielleicht ähnlich wie jetzt gerade. Nur sitzen wir bequem auf Stühlen und sind eher dazu geneigt einzuschlafen. Dort musste man Haltung bewahren. Jesus ist auch so ein Rabbi. Aber Jesus ist ein Rabbi von anderer Art und Weise. Er hat eine andere Autorität als die Rabbis zu seiner Zeit. Denn früher war es so, wenn ein Rabbi Schüler hatte, dann sind die Schüler zum Rabbi gekommen. Aber Jesus war kein Rabbi, der zu Hause sitzt und auf Bewerbungsschreiben von potenziellen Theologiestudenten wartet. Und Jesus ist ganz anders. Jesus ist ein Rabbi, der auf einmal aufsteht und er sucht sich selbst seine Schüler. Jesus ist unterwegs. Jesus wartet nicht, dreht Däumchen, bis jemand auf ihn zukommt und sagt, ich möchte bei dir gerne Unterricht haben, ich möchte ausgebildet und trainiert werden von dir. Nein, Jesus steht auf und geht selber los. Und Jesus ist es, der sich seine Schüler aussucht. Das ist zu der Zeit ungewöhnlich. Das macht ein Rabbi nicht. Aber auch hier sehen wir wieder, dass Jesus in allem, wenn er in die Beziehung mit uns möchte, den ersten Schritt tut. Er wartet nicht auf dich. Wenn du denkst, dass du zu Jesus kommst und zu ihm betest und meinst, dass du den ersten Schritt gemacht hast, unsere Texte zeigen uns durch die Bank weg, Jesus ist schon längst dir zuvor gekommen. Und für Jesus ist keine Überraschung, wenn du auf einmal mit ihm das Gespräch suchst, denn er hat den ersten Schritt auf dich zugetan und möchte schon lange mit dir kommunizieren. Und das Gleiche tut er auch mit diesen Jüngern und er bricht mit seiner ganzen Person in ihr Leben hinein. Wo würdest du, stell dir vor, du würdest dich entschließen, auch so ein Rabbi zu sein wie Jesus und durch die Landen zu ziehen. Wo würdest du hingehen, wenn du theologisches Fachpersonal für deine neue Bewegung suchst? Wo würdest du hingehen? Nach Emmendingen in die Baptistengemeinde. Amen. Das ist gut. So, das war auch meine Antwort, die hier steht. Nein. Du würdest in die Synagoge gehen, ne? Dort, wo Leute schon Interesse haben irgendwie am Glauben, die auch zeigen, mich interessiert, was in Gottes Wort steht. Und vielleicht sogar zu den Pharisäern. Vielleicht sogar zu Schriftgelehrten zu sagen, weißt du was, da gibt's noch mehr. Ich nehme dich in meine Schule. Und stattdessen geht Jesus nicht in die Synagoge, wenn er seine Bewegung starten möchte, um Geistliche zu suchen, sondern er geht an den Ort der Nicht-Theologen, der Nicht-Geistlichen, der Nicht-Schriftgelehrten. Ich möchte mal hier in die Runde fragen, wer von euch hat keine theologische Ausbildung. Darf mal die Hand heben. Wer hat keine theologische Ausbildung? So, wer hat eine theologische Ausbildung? Okay, Jesus würde nicht zu uns kommen. Jesus würde zu euch allen kommen. Merkt ihr was? Die Sache mit Jesus ist keine Sache, wo er zu den Schriftgelehrten hingeht, die es sowieso schon irgendwie zumindest meinen zu wissen, sondern er geht zu denen, wo man sagen würde, an denen geht man vorbei. Die Sache mit Jesus ist eine Sache für Nicht-Theologen. Es ist etwas für die, verzeiht mir den Ausdruck, für die einfachen Leute. Mit einfach meine ich aber nicht einfältig, sondern vom geistlichen Stand, vom geistlichen Prestige sind es die einfachen Leute. Letzte Woche hatte ich ein spannendes Gespräch und jemand sagte zu mir, Waldemar, du bist ja auch als Pastor dazu beauftragt, den Menschen von Gott und seinem Wort zu berichten. Du bist ja auch dazu bestimmt, das ist dein Beruf, das ist deine Berufung, das ist deine Ausbildung. Du bist als Theologe und Pastor ja auch dazu bestimmt, aber wer bin ich? Dieser Text zeigt uns, dass alle angesprochen sind. Nicht-Theologen sind genauso angesprochen wie Pastoren. Und wenn du eben gerade deine Hand gehoben hast, bist du mit im Boot. Dann bist du mit im Boot. Jesus ruft die einfachen Leute. Jesus vertraut, und das ist krass, seine Botschaft von Gott, von seiner Liebe. Das Evangelium, die gute Nachricht, vertraut er nicht der religiösen Elite an. Auf diese Idee kommt er gar nicht. Er geht zu den vermeintlich ungebildeten Menschen und hat Folgendes vor. Er möchte, dass durch die Begegnung mit ihm, alle anderen Menschen um ihn herum diese unerwarteten Veränderungen erkennen können in diesem einfachen Bodenpersonal. Bei den ganz einfachen Leuten, dass sie auf einmal Feuer fangen, von Gott begeistert sind und nicht anders können, als von ihm zu erzählen, von ihm geprägt zu werden. Und dazu sucht er sich nicht die Schriftgelehrten, dazu sucht er sich einfache Leute wie dich und mich. Denn Jesus hat mich gefunden, ehe ich Theologie studiert habe. Halleluja. Ja. Gott ist auch zu mir gekommen und hat nicht gesagt, du brauchst eine theologische Ausbildung, sondern ich möchte in dein Leben, was vermeintlich wenig Kennzeichen von Gottes Präsenz aufweist, ich möchte in dein Leben eindringen. Ich möchte dein Leben von innen her verändern, dass die Menschen an dir erkennen, dass du mit mir eine Beziehung hast. Und wenn ihr Apostelgeschichte 4, Vers 13 lest, dann werdet ihr merken, dass als Jesus schon weg war, also im Himmel aufgefahren, und die Jünger, seine Schüler, seine Freunde dann unterwegs waren zu predigen, heißt es, als sie aber, also die Herumstehenden, die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen, diese Namen kennen wir, also übrigens Petrus ist der gleiche wie in unserem Text Simon. Ja, die Juden haben oft so zwei Namen oder Jesus hat einen weiteren Namen noch gegeben. Also, als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute waren, wunderten sie sich. Aber sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Mit welcher Art und Weise sind sie dort aufgetreten, dass die Menschen sie angeschaut haben und haben gesagt, Mensch, ungebildet, ungelehrt. Also so wollen wir nicht erkannt werden, ja. Aber die hatten überhaupt kein Problem, denn was man vor allem erkannt hat, sie waren mit Jesus. Sie hatten Kontakt zu Jesus, sie hatten Beziehungen mit Jesus, sie wurden beeinflusst von Jesus. Und das zeigt uns, was es bedeutet, in die Nachfolge Jesus zu gehen, ein Jünger Jesus zu werden, ein Kind Gottes zu werden. Was bedeutet das letztendlich? Jesu Worte, Jesu Lehre hören, aber nicht nur seine Worte hören, sondern seinen Charakter beobachten und sein Verhalten nachahmen. Die Rabbis haben für gewöhnlich, wenn jemand sich bei denen beworben hat zu einem Theologiestudium beim Rabbi, dann haben die angeboten, hey, komm in meine Schule, ich nehme dich auf in meine Theologieschule und ich biete dir an, dass wir gemeinsam das Alte Testament studieren. So weit, so gut. Aber Jesus bietet nicht an, einfach das Alte Testament miteinander zu studieren, sondern Jesus sagt, studiere mich. Folge mir nach. Studier mein Leben. Studier meine Worte. Studier mein Verhalten. Studier mein Charakter. Folge mir nach und schau mir zu. Und diese Zeiten mit mir werden dich verändern. Jesus sagt nicht, hallo Leute, folgt meiner Lehre, sondern folgt mir, kommt mir nach. Natürlich, Lehre aus der letzten Predigtreihe aus dem Titusbrief, wer sie gehört hat, weiß, wie wichtig die Lehre ist, die biblische Lehre. Und weiß, wie viel ich auch davon halte und wie viel ich da auch hinein investiere. Aber wenn Jesus sagt, folgt mir nach, dann ist es mehr als die Lehre von Jesus. Versteht ihr? Viele folgen der Lehre von Jesus, aber ihr Leben zeugt null davon, dass sie wirklich mit Jesus unterwegs sind. Sie können Bibelverse zitieren, sie bejahen auch Dinge, aber ihr Leben zeigt nicht die Frucht von Jesu Wesen und von Jesu Charakter. Es geht bis hierhin, aber nicht weiter. Deswegen sagt Jesus nicht, an eurem Gerede wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sondern er sagt, an der Liebe zueinander werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Merkt ihr was? Die Lehre ist mega wichtig, dass wir uns ins Wort versenken und erkennen, was Gottes Gedanken sind, weil sie so oft anders sind als unsere Gedanken. Aber wenn wir dabei stehen bleiben, haben wir echt nicht geschnallt, worum es geht. Jesus ist kein so ein alttestamentlicher Rabbi, sondern Jesus ist der Sohn Gottes, der in dein Leben mit seiner ganzen Person hineinbricht und sagt, schau mich an, hier ist Königreich Gottes. Hier manifestiert sich, es zeigt sich das Königreich Gottes und es soll sich ausbreiten in deinem Leben. Folge mir nach. Und wisst ihr, was ich total heiß finde? Den Zeitpunkt, den Jesus wählt, um Menschen in seine Nachfolge zu ziehen. In Vers 16 heißt es, und als er am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas im See die Netze auswerfen. In Vers 19 heißt es, und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus und sein Bruder Johannes, auch sie im Boot, wie sie die Netze ausbesserten. Jesus ist mega taktlos. Diese vier Männer waren gerade am Arbeiten. Die hatten gerade etwas zu tun. Und Jesus ist nicht so von der Art, dass er irgendwie auf dich wartet, bis du mit deinem Job fertig bist. Er wartet nicht, bis Andreas und Simon Petrus fertig sind mit dem Fischen. Hätte er doch mal warten können. Er sieht, die machen gerade was und mitten in das Gefische sagt er, komm, lass liegen, folge mir nach. Er sieht, dass wie heißen sie, Jakobus und Johannes. Er sieht die beiden wieder, Leute an Netzen, am Netze flicken, Netze ausbessern. Die reparieren gerade was, die sind Söhne von einem sogenannten Zebedäus und helfen ihm in seinem Betrieb. Das ist kein kleiner Betrieb, sondern da sind auch noch Tagelöhner dabei. Und die sind da gerade am Arbeiten und Jesus sieht, sie sind noch nicht fertig und sagt, komm, folge mir nach. Was bedeutet das? Einige von uns warten und sagen, Jesus, ich folge dir nach, wenn ich mit diesem Projekt fertig bin mit meinem Leben. Wenn ich das erreicht habe in meinem Leben, dann können wir noch mal miteinander darüber reden, ob ich bei dir eine Bewerbung einschmeiße. Aber so funktioniert das nicht. Jesus kommt immer zu einer ungelegenen Zeit in unser Leben hinein. Jesus kommt unerwartet in dein Leben und er wartet nicht, dass du fertig bist mit einer Sache. Wenn du das Gefühl hast, Jesus jetzt gerade nicht, das ist der Moment, wo Jesus in dein Leben hineintritt und sagt, folge mir nach mit jeder Konsequenz. Jesus ruft zu ungelegener Zeit. Ist dir das bewusst? Wenn du auf den Moment wartest, dass die Zeit gelegen ist, dann verstehst du nicht das Nachfolgeprinzip von Jesus. Nicht du bist es, der eine Bewerbung bei Jesus, dem Rabbi, abgibt, sondern Jesus ruft dich hier und heute und sagt, folge mir nach. Entkomme der Versuchung des Aufschiebens. Und ich möchte eine kleine Geschichte vorlesen, die die Bibelschüler aus der Bibelstunde am Mittwoch gehört haben. Eine Geschichte eines Höllenmeetings. Satan rief seine vier führenden Dämonen zusammen und befahl ihnen, sich eine neue Lüge auszudenken, um noch mehr Seelen zu verführen. Ich habe es, sagt ein Dämon, ich gehe auf die Erde und sage den Menschen, dass es keinen Gott gibt. Das wird nie funktionieren, sagte Satan. Die Leute können sich umschauen und erkennen, dass es einen Gott gibt. Ich werde hingehen und ihnen sagen, dass es keinen Himmel gibt, schlug ein zweiter Dämon vor. Aber Satan lehnte diese Idee erneut ab. Jeder weiß im Innern, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und in den Himmel wollen sie alle. Es braucht also eine neue Idee, um viele Seelen zu verführen und von Gott abzuhalten. Wir sagen ihnen, dass es keine Hölle gibt, sagte ein dritter Dämon. Nein, ihr Gewissen sagt ihnen alle Zeit, dass sie für ihre Sünden gerichtet werden, sagte der Teufel. Wir brauchen eine bessere Lüge als diese. Ruhig, sprach der vierte Dämon, ich glaube, ich habe dein Problem gelöst, Satan. Ich gehe auf die Erde und sage allen, es gibt keine Eile. Es gibt keine Eile. Eile bedeutet, es gibt kein Tempo. Mach ruhig. Leg eine Pause ein. Später. Aber in unserem Text, wenn du gut zugehört hast, wenn du gut mitgelesen hast, heißt es, als Jesus sagt in Vers 17, Jesus sprach zu ihm, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschen und Fischern machen. Und sogleich verließen sie ihre Netze. In Vers 20 heißt es, als Jesus Johannes und Jakobus gesehen haben am Netze flicken. Und sogleich rief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedäus und folgten ihm nach. Es passiert sofort, es passiert sogleich. Die Jünger machen es uns vor, wenn du das Ziehen von Jesus hörst, wenn du das Ziehen von Jesus erlebst in deinem Leben, dann zögere nicht. Dann schieb das nicht auf. Die Jünger waren fasziniert von diesem Jesus und die wussten auch gar nicht, was das alles bedeutet, Jesus nachzufolgen. Aber sie wussten, von dieser Person geht so eine Faszination aus, so eine innere Schönheit. Ich muss jetzt mitgehen, sofort, so gleich. Was haben sie verlassen? Was haben diese Männer verlassen? Sie haben ihre Netze verlassen. Es ist sehr, sehr plastisch, sehr bildlich, wie, du hast keine Netze in der Hand, aber die hatten ihre Netze in der Hand, das war sozusagen ihr Alltag, das war das, was ihr Leben bestimmt hat, was ihr Leben irgendwie auch ihren diese Netze haben ihrem Leben einen Rhythmus gegeben, eine Orientierung, eine Ausrichtung, das war alles, was sie sind. Und wir dürfen uns das nicht so vorstellen, dass die Jünger irgendwelche solche armen Schlucker wären. Die haben sich so gedacht, ach Mensch, sowieso nichts los hier an diesem See, lass uns mal Jesus nachfolgen. Der See, an dem die gefischt haben, war in der Antike einer der Seen, die am ertragreichsten waren. Das, was die dort gemacht haben, ja, lass uns mal ein bisschen Luft reinbringen. Das ist eine gute Idee, Hans. Das war ein durchaus lukrativer Job, den die dort hatten. Die haben damit Geld verdient und wir sehen das an der zweiten Jüngergruppe, die bei ihrem Vater waren. Das war ein gutes Business, was der dort aufgebaut hatte mit Tagelöhnern. Das war nicht so, dass die, wie wir uns das vielleicht vorstellen, so mit einer Angel, ich und meine Angel und ich suche mir mal einen Fisch und dann, dass ich abends was zu essen habe. Nein, die haben richtig Geld gemacht damit. Das war ein guter Job. Aber Jesus geht so weit und sagt, lass diese Netze fallen. Woran du hängst, das sollst du fallen lassen. Jesus geht sogar so weit, wenn das sogar bedeutet, dass du deine Netze loslassen musst und deine Familie zurücklassen musst für mich. Deine Familie soll zweitrangig werden im Vergleich zu mir. Ist das so in deinem Leben? Jesus ist ja mega krass. Er sagt nicht, verabscheue deine Eltern, keinen Kontakt mehr. Wir sehen ja später, dass Petrus mit Jesus bei seiner Schwiegermutter ist. Ja, also bei seiner Familie. Aber es geht hier um eine neue Prioritätenordnung. Jesus kommt in dein Leben und sagt, ich möchte die Nummer eins sein in deinem Leben.
Ich gebe mich nicht damit zufrieden, wenn du die Netze machst und danach mit noch ein bisschen Jesus, danach noch ein bisschen frommer, religiöser Kitsch, ein bisschen Spiritualität am Sonntag aufpumpen. Darum geht's nicht bei Jesus. Er sagt, ich bin Priorität Nummer 1. Verlass alles, lass alles stehen und liegen. Und man könnte sagen, Jesus ist ganz schön viel verlangt, oder? Aber wisst ihr, was die gute Nachricht ist? In allem, was Jesus von uns fordert, tut er den ersten Schritt. Wer, wenn nicht Jesus, hat den Vater im Himmel verlassen, um zu uns zu kommen und das Evangelium auszuleben? Jesus erwartet von uns nie etwas Unmögliches. Er erwartet von uns Unerwartetes, aber nicht Unmögliches. Jesus selber geht den ersten Schritt und sagt, ich zeige euch, wie ich den Vater zu Hause lasse und komm zu euch. Und jetzt sage ich zu euch, komm zu mir. Ich frage dich heute, was sind deine Netze? Welches Netz hältst du in deiner Hand? Welches Netz bestimmt dein Leben? Welches Netz bestimmt deine Lebensordnung, deinen Rhythmus, alles, was dich ausmacht? Was sind deine höchsten Ziele in deinem Leben? Was ist deine höchste Sehnsucht? Was ist deine höchste Leidenschaft? Wem folgst du nach? Welchem Netz? Jesus fordert dich heute auf, nicht morgen. Er fordert dich jetzt auf, sogleich die Netze zu identifizieren und zu sagen, Herr, ich lasse diese Netze los und ich folge dir nach und glaube, das, was du geben kannst, ist so viel besser. Beachte, in dem Vers vor der Berufung der Jünger heißt es, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Kehrt um von eurem alten Leben und folgt mir. Das ist doch irgendwie krass. Wenn ich Buße höre, wenn ich Umkehr höre, dann sage ich dir, was ich damit verbinde. Dann verbinde ich damit einen megasündigen Lebensstil. Du siehst bei jemandem, der voll außerhalb der Ordnung Gottes lebt und dann kann man sagen, hier, pass auf, weißt du was? Du musst Buße tun. Du oller Sünder, siehst du nicht in deinem Leben, wie du voll an Gottes Ordnung vorbeilebst? Dass du ein dreckiges Leben führst, dass du ein unheiliges Leben führst? Tu Buße. Witzig ist, dass Jesus sagt, tut Buße, glaubt an das Evangelium. Das Erste, was er macht, ist zu Jüngern zu gehen und sagt, folgt mir nach, lasst eure Netze liegen. Was hat bitteschön der Aufruf der Buße, der Umkehr mit den Jüngern zu tun? Auf den ersten Blick nichts. Aber diese Netze können einen Stellenwert in deinem Leben einnehmen, wo es nötig sein wird, Buße zu tun. Alle möglichen Netze in unserem Leben können zur Ersatzbefriedigung werden. Und das Höchste in unserem Leben sein. Vielleicht ist es bei dir nicht der Fischerberuf, ich glaube, das sind bei den wenigsten. Bei einigen ist es aber durchaus ihre Karriere. Das ist mein höchstes Ziel. Bei einigen ist es die Familie. Bei einigen ist es Familienplanung oder auch Partnergewinnung. Bei einigen sind es Hobbys, die so einen Stellenwert in ihrem Leben haben, was an sich noch gar nicht schlimm ist, denn zu fischen ist keine Sünde. Jesus selber hat Fisch gegessen. Als er auferstanden ist, hat er gesagt, und Jungs, habt ihr was zu essen? Lass uns mal Fische essen. Fischen ist nicht das Problem. Dein Hobby, dein Beruf, deine Familie ist nicht das Problem, aber es kann in unserem Leben zu einem Problem werden. Wenn es einen Stellenwert bekommt, dass wir sagen, das ist das Wichtigste und Größte und Höchste in meinem Leben, davon verspreche ich mir Glück. Scan dein Leben, scan deine Lebensbereiche, deine Hobbys, deinen Beruf, deine Familie. Egal, ich weiß nicht, was du 7 Tage die Woche machst. Und identifiziere deine Netze. Dort will Jesus ran und sagen, auch das musst du für mich aufgeben. Das muss Nummer 2 sein. Sehen die anderen um dich herum, dass ich in deinem Leben Nummer 1 bin und deine Hobbys, dein Beruf, deine Familie etc. Nummer 2 ist? Können sie das sehen? Können sie das riechen, wenn sie dich sehen? Hören sie das in deinen Worten? Sehen sie das in deinen Taten? Und wenn sie das noch nicht sehen, dann hast du ein Netz abzugeben, mein Freund. Dann hast du ein Netz abzugeben. Jesus will wichtiger sein als unsere Pläne. Deswegen sagt auch Petrus, der in dem Augenblick wahrscheinlich noch gar nicht so richtig wusste, wow, wohin geht eigentlich die Reise hier? Die Jünger haben in der Regel sehr, sehr wenig verstanden, als sie mit Jesus rumgelaufen sind. Sagt Petrus in Markus 10, Vers 28 zu Jesus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Kannst du das auch so sagen, wenn du auf Jesus schaust und seinen Ruf hörst, dass du sagen kannst, ich habe alles hinter mir oder mich? Hinter mich. Ich bin Russlanddeutsch, habe manchmal Probleme mit mir und mich. Ich habe alles hinter mich gelassen. Ich habe auch die deutsche Sprache hinter mir gelassen. Geht beides? Okay. Petrus sagt, ich habe alles aufgegeben und bin dir nachgefolgt. Ich sehne mich danach, dass du das auch sagen kannst. Ich sehne mich danach, dass wir eine Gemeinde sind und sagen, Herr, im Vergleich zu dir, in der Beziehung zu dir, habe ich wirklich alles aufgegeben. Es gibt einige junge Leute, wenn sie jung verheiratet sind, oh, das Leben hat noch so viel zu bieten, ich will mit meiner Frau eine Familie gründen und so weiter. Jesus, komm nicht zu früh, ja? Ich habe hier noch viel zu tun. Ich möchte meine Kinder erstmal zeugen und dann auch aufwachsen sehen und alles gut, alles löblich. Aber ich habe selber gemerkt, sowas kann zu einem Götzen werden. Sowas kann mich abhalten von der Nachfolge. Heißt das, ich liebe meine Frau nicht und ich erziehe mein Kind nicht? Nein! Aber ich sage, Jesus, wenn du mich jetzt nimmst, weiß ich, dass du bist so gut und du hast so viel Liebe in meinem Leben schon aufleuchten lassen. Ich werde gerne bei dir sein und du wirst dich gut um meine Familie kümmern. Und ich wünsche mir, dass meine Frau und meine Kinder in den genau gleichen Fluss kommen und sagen, ich hab euch lieb, aber noch mehr ist mir Jesus wert. Denn Jesus ist ewig. Er ist ohne Maß, er ist herrlich, grenzenlos schön. Und kann Freude geben, die auch Kinder und Ehepartner und gute Kollegen, guter Chef nicht geben können. Das heißt nicht, dass die Menschen uns egal werden. Jesus hat es nämlich genau anders vorgelebt. Liebt eure Menschen, seid aufopferungsvoll. Aber ich muss für euch wichtiger sein. Ich muss die Quelle eures Lebens sein. Ich muss die Luft sein, die ihr atmet. Okay. Was ist dein Netz? Und überlege, was du heute ablegen musst, um Jesus nachzufolgen. Wir sehen in dem Verlauf der Berufung der Jünger, dass die Gemeinde von Jesus, Jesus war zuerst alleine, dann hat er sich zwei Leute dazu geholt und dann geht er hin und sucht sich noch Jakobus und Johannes und tut sie dazu. Wir sehen, dass die Jesusgemeinde wächst. Erst zwei, dann vier, dann 12, dann 70, dann 120, 500, 3000, 5000 und so weiter und so fort. Was zeigt uns das in der Berufung, wie Jesus zu den Jüngern geht? Er sagt nicht, okay, ihr Brüder Petrus und Andreas, wir haben jetzt so irgendwie einen kleinen Hauskreis und dort haben wir geistliche Gemeinschaft, dort beten wir und so weiter und so fort, tun Gutes. Und dann geht er zu den anderen, Jakobus und Johannes, und mit euch habe ich einen weiteren Hauskreis, sondern er führt sie zusammen. Er führt sie zusammen in einer Gemeinschaft. Was bedeutet das? Deine Nachfolge kann niemals isoliert passieren. Der Trend ist dahin, dass Menschen sich zurückziehen, aber Jesus ruft in Gemeinschaft. Jesus ruft nicht nur zu sich, sondern Jesus ruft in eine Jesusgemeinschaft, in eine Jesusgemeinde. Versteht ihr? Wir müssen dem Drang, isoliert unser Christsein zu leben, müssen wir widerstehen. Jesus beruft Menschen in eine Gemeinde, in eine Gemeinschaft und formiert sie und er und er setzt sie zusammen. Jesus fragt nicht, und Petrus, wen könntest du dir so vorstellen? Wenn das der Fall wäre, was würde passieren? Oh, in meinem Hauskreis möchte ich meine Freunde. Ich möchte diejenigen, die mich sowieso schon schätzen, die mich sowieso schon lieben, die mich mögen, die möchte ich auch bei mir haben. Ich möchte so meine Peer Group, mit denen ich sowieso mich verstehe, möchte ich in meiner Gemeinschaft haben. Jesus ist anders. Wenn es um das Jesus-Projekt geht, dann setzt er Menschen zueinander. Wir suchen uns das nicht aus, sondern Jesus tut das souverän. Es ist nicht der Plan Gottes, dass wir isoliert in unseren Peergroups hängen bleiben. In unseren Gemeinschaften, die uns sowieso wohlgesonnen sind, wo es kein Problem ist, einander zu lieben. Jesus sagt ja, wenn du so liebst, das tun alle Menschen. Das kann jeder, sagt er im Matthäus-Evangelium. Interessant wird's dann, wenn Gott dir Menschen zumutet, die nicht unbedingt in deine Sicht passen. Jesus sucht es sich aus und er möchte uns in die Gemeinschaft bringen. Lass dich in die Gemeinschaft bringen. Leb nicht isoliert, sondern werde Teil der Jesus-Gemeinschaft. Werde Teil von einer Gemeinde. Jesus hat es nicht zum Plan gehabt, dass du mit deinem Ehepartner deine Nachfolge alleine für dich beschließt. So schön die Nachfolge als Ehepaar auch ist und mega wichtig, ja, fordert Jesus alle seine Jünger heraus, auch mit anderen Christen Nachfolge und Jüngerschaft zu leben. Wenn das in deinem Leben fehlt, dann lass dein Netz fallen und komm in die Gemeinschaft. Komm in diese Gemeinde, aber nicht, weil ich das brauche. Komm in diese Gemeinde, weil du das brauchst. Ich komme in diese Gemeinde, weil ich das brauche. Tu mir keinen Gefallen, sondern tu dir selber einen Gefallen und gehorche Jesus und geh in die Gemeinschaft. Und wenn wir das tun, dann hat Jesus ein Angebot für uns. Was sagt er in Vers 17? Kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Jesus hat ein Angebot. Er hat ein Angebot, das da lautet, ich werde dich verwandeln zu einem Menschenfischer. Und ich liebe diese Ausdrucksweise von Jesus, denn er sagt nicht, folge mir nach und übrigens sollst du ein Menschenfischer sein. Was immer jetzt das konkret bedeutet. Aber zumindest hat Jesus ja einen Job, hat einen Auftrag für die. Ihr sollt diesen Job ausführen, das sagt er nicht. Er sagt konkret, ich werde machen. Merkt ihr wieder was? Du bist nie Jesus einen Schritt voraus. Nie. Jesus ist ein König, ein Messias. Er ist ein Typ, der uns hinzuzieht zu sich und sagt, ich gebe dir einen Auftrag und ich werde machen, dass du so sein sollst und das tun wirst, was ich möchte. Er gibt dir nicht nur eine Jobbeschreibung, bitte machen, sondern er ist derjenige, der dich auch in die Lage versetzt, diese Dinge zu tun. Er hat nicht nur Macht und Autorität, uns zu sagen, wo es lang geht. Das wäre nämlich ziemlich so alttestamentlich so. Ein Gesetz so, was Gott gesagt hat, aber nicht in unser Herz dringt. Aber Jesus will weiter. Jesus sagt, das, was ich mit dir vorhabe, ist eine ziemlich große Nummer. Du wirst es alleine nicht schaffen, deswegen brauchst du mich. Du musst in der permanenten Abhängigkeit zu mir sein, denn ich werde machen, dass du ein Menschenfischer wirst und letztendlich ein Teil des Königreichs sein wirst, was dazu beitragen wird, dass sich dieses Königreich ausbreitet. Denn überall dort, wo Jesus Christus angebetet wird als König, sehen wir ein Stück von dem Königreich. Und das hat sich tatsächlich ausgebreitet. Die Jünger sind tatsächlich zu Menschenfischern geworden und haben Menschen begeistert, haben Menschen in die Nachfolge gerufen, so wie Jesus es auch gemacht hat. Jesus ist interessiert daran, dich zu verändern. Jesus nachzufolgen bedeutet nicht einfach, sich zu bemühen, ein besserer Mensch zu werden. Dieser Idee gehen auch hier viele auf dem Leim. Christ zu sein heißt nicht, sich zu bemühen, ein besserer Mensch zu werden. Christ zu sein, ein Nachfolger Jesu zu sein, bedeutet, von Jesus verändert zu werden. Wenn du vor deinem Leben wie vor einem Scherbenhaufen stehst und sagst, Gott, diesmal werde ich mich nochmal bemühen. Diesmal werde ich es schaffen. Dann ist das schon zum Scheitern verurteilt. Denn du wirst nichts schaffen. Und wenn, dann wirst du es eine Zeit schaffen und dann wirst du wieder vor einem Scherbenhaufen stehen und wieder sagen, Gott, diesmal aber. Und dann wird sich das wiederholen und wiederholen und irgendwann wird Folgendes einsetzen, eine Resignation und sagen, Gott, du hörst mich ja doch nicht. Jesus sagt nicht, versuch dich ein bisschen besser zu bemühen, sondern schmeiß dein Vertrauen, dein Glauben auf mich. Bitte, dass du Kraft von mir bekommst. Wie gehst du deine Schwierigkeiten, deine Nöte an? Versuchst du es einfach besser hinzukriegen? Ich sag dir, leg dieses Netz auch sogleich nieder. Du wirst es nicht schaffen. Wenn du Veränderung brauchst, dann brauchst du es von Jesus. Dann brauchst du es in der Verbindung mit ihm. Wir müssen von ihm verändert werden. Denn wenn wir sagen, bemühe dich einfach, hey, dann ist das einfach nur Religion. Dann ist das Bespaßung. Dann ist es auf Trab halten. Hey, aber so eine Gemeinschaft wollen wir nicht sein. Jesus will so nicht sein. Jesus will dir nicht einfach sagen, du hast das zu tun. Jesus ist derjenige, der dir den Auftrag gibt und selber in dir ausführt. Das heißt, geh zu Jesus und sag, Herr, hier ist eine Riesennot. Hier sind große Scherben. Bitte repariere. Bitte verändere mich. Bitte wirke an mir. Wirke in mir. Damit Gott, wenn er an und in mir gewirkt hat, auch durch mich wirken kann. Und das sehen wir, da müssen wir kurz springen auf Vers 29 bis 31. Dort kriegen die Jünger so eine kleine Lektion, was es bedeutet, wenn Jesus an einem wirkt, in einem wirkt, was das für Auswirkungen hat in einem Menschen. In Vers 29 und 31, als sie ein bisschen weitergezogen sind, wohlgemerkt sind sie gerade in Kapernaum. Kurz abspeichern, ist gleich nochmal nötig. Sie sind in Kapernaum und dort heißt es, und sobald sie aus der Synagoge hinausgingen, kamen sie mit Jakobus und Johannes in das Haus Simons und Andreas. Die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank da nieder und sofort sagen sie ihm von ihr. Und sofort gehen sie mit der Krankheit zu Jesus. Bist du schneller beim Arzt mit deiner Krankheit oder schneller bei Jesus? Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie und sie diente ihnen. In Kapernaum erleben die Jünger, welche unerwarteten Veränderungen entstehen, wenn Jesu Königsherrschaft ausbricht. Und auf einmal heißt es, die Schwiegermutter diente ihnen. Das ist das gleiche Wort, was wir in der letzten Woche gelesen haben, in Vers 13 im gleichen Kapitel, wo es heißt, Jesus in der Wüste und dann kamen die Engel und dienten ihm. Was diese Frau hier macht, ist, kommt einem Dienst eines Engels gleich. Merkst du was? Die Frau tut auf einmal etwas, was sie vorher nicht tun konnte. Und auch hier, Jesus tut den ersten Schritt. Er dient ihr, damit sie auch zum Segen dienen kann. Aber diese Lektion bleibt den Jüngern leider ziemlich verborgen. In Markus 9, Vers 33 bis 35. Jesus ist mit seiner Truppe so ein bisschen durchs Land gezogen und dann heißt es auf einmal, und sie kamen nach Kapernaum, nicht weiterlesen an der Wand, kurz zuhören. Übrigens, Jesus hat gerade gesagt, Leute, ich werde sterben und auferstehen für euch. Ich werde vieles erleiden für eure Schuld, für eure Trennung mit Gott. Aber ich werde das auf mich nehmen. Also Jesus zeigt gerade, ich werde euch dienen auf eine Art und Weise, was ihr noch nie gesehen habt. Und jetzt. Und sie kamen nach Kapernaum. Klingelingelingeling. Kapernaum? Was war da nochmal passiert? Und als er im Haus war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs besprochen? Wohlgemerkt, er hat eben gerade davon erzählt, von seiner Kreuzigung. Sie aber schwiegen. Sie hatten nämlich auf dem Weg miteinander darüber gesprochen, wer der Größte sei.
Wie deppert ist das eigentlich? Und er setzte sich, rief die 12 und er sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte sein von allen und aller Diener werden, sein. Wir sind wieder in Kapernaum. Ihr habt hier ganz zu Beginn was erlebt, oder? Wie aus jemandem, der nicht konnte, der aber eine Wirkung Jesu, eine Wirkung Gottes in sich erfahren hat und dann selbst zum Diener wurde. Jetzt kommen wir nach Kapernaum. Ich habe euch gerade gesagt, wie ich euch dienen werde. Und das Einzige, worüber ihr nachdenken könnt, ist, wer ist eigentlich der Größte unter uns? Ein Kapitel weiter. Kapitel 10, Vers 43. Wohlgemerkt, wenn du deine Bibel aufgeschlagen hast, dann siehst du, dass wenige Verse vorher Jesus das dritte Mal gesagt hat, Leute, ich werde euch dienen auf eine Art und Weise, was ihr noch nie gesehen habt. Ich werde für euch sterben am Kreuz und den Zorn Gottes für eure Sünde auf mich nehmen. Noch nicht zeigen? Bevor wir den Text lesen, heißt es in ab Vers 35, das seht ihr jetzt nicht auf der Wand. Da sagt er zu seinen Jüngern, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die waren auch in Kapernaum in unserer Passage. Und dort, was soll ich euch tun? Wer wird zu deiner Rechten und zu deiner Linken sitzen im Himmelreich oder im Königreich? Könnten wir dort sein? Eben gerade hat Jesus über den Dienst gesprochen. Könnten wir bitte ganz, ganz weit oben in deinem Reich dann sitzen? So ganz nah bei dir, damit uns jeder sehen kann? Und in Vers 43 bis 45 heißt es dann, so aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus sagt genau das Gleiche, nur ein Kapitel später. Wir sind vergesslich. Deswegen brauchen wir diese Zeiten hier, um uns erinnern zu lassen von Jesus, was seine Gedanken sind. Aber die Jünger haben diese Lektion, die sie schon in Markus 1 bei der Schwiegermutter von Petrus gesehen haben. Wenn Jesus in mir wirkt, wenn er mir dient, von innen her, dann möchte auch durch mich wirken und anderen dienen. Das ist die Lektion, die ihnen da verborgen bleibt und erst später, viel später realisiert haben. Markus 1, Vers 21. Und sie gehen nach Kapernaum hinein. Und sogleich ging er am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und sogleich war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist und der schrie auf und sagte, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Und der unreine Geist zerrte ihn und rief mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Jesus lehrte mit Vollmacht. Es heißt hier, dass er nicht so wie die Schriftgelehrten gelehrt hat. Das bedeutet Folgendes. Die Theologen zu der Zeit, die Rabbiner haben Folgendes gemacht. Wenn die etwas gepredigt haben, dann haben sie, um ihrer Rede mehr Autorität zu verleihen, rabbinische Traditionen zitiert, andere Gelehrte zitiert, so wie wir das in der akademischen Welt auch tun, andere Wissenschaftler, Dani, du kennst das vielleicht auch aus deiner Arbeit, um ihr Statement sozusagen zu untermauern, mit Vollmacht, mit Autorität zu untermauern. Aber Jesus ist jemand, der keine Fußnoten braucht. Jesus ist kein Gelehrter hier. Jesus ist auch kein Theologe an dieser Stelle. Jesus ist auch kein Prediger. An dieser Stelle redet Gott selbst. Gott selbst redet. Deswegen braucht er keine anderen Rabbiner und Gelehrten, die ihm irgendwie bestätigen. Und sie merken, von Jesus geht etwas aus. Das ist eine Instanz für sich, eine Autorität für sich. Und es gab unterschiedliche Reaktionen auf das, was Jesus gesagt hat. Und beachtet, das Credo von Jesus lautete nicht Fanmaximierung. Ich brauche mehr Fans. Ich brauche eine große Fanbase, die mich mag. Denn wir denken, wenn wir an Vollmacht denken, denken wir so, das war so ein leidenschaftlicher, feuriger Prediger und die Schriftgelehrten waren alles einfach so müde Schlaftabletten. Darum geht es nicht. Es gab sicherlich Rabbiner, die feurig gesprochen haben, aber darum geht es nicht, wenn es hier um Vollmacht geht. Es geht nicht darum, dass Jesus einfach begeistert, ganz im Gegenteil. Die Leute, heißt es hier, waren entsetzt über das, was Jesus sagt. Wenn Jesus spricht, dann scheidet es die Geister. Und auch hier scheidet es die Geister. Viele sind darüber entsetzt. Man könnte sagen, Jesus, wenn du jetzt gerade hier eine Bewegung starten möchtest, was machst du? Bau deine Fanbase auf. Ja, einige waren sicherlich ergriffen und bewegt, aber einige waren auch zornig über das, was Jesus sagt. Denn das, was er sagt, ist anmaßend. Und so gibt es das auch unter uns. Also mir geht es so, wenn ich Predigten höre und es ist, ich sag mal, eine Packung, die mir ungewohnt ist, unerwartet. Oh, dann merke ich, das möchte an mich ran. Und ich weiß nicht, ob ich dem Prediger dann immer wohlgesonnen bin. Ich glaube nicht, dass ich immer Fans habe so am Sonntagnachmittag unter euch. Ich hoffe es zumindest. Denn das kann nicht der Anspruch sein. Die Nachricht von Jesus ist nicht, leb dein Leben und hab noch ein paar Süßigkeiten mit mir. Es ist eine Botschaft, die voll in dein Leben hineinragt und alles auf den Kopf stellt und so weit geht, dass es die Hölle zum Tanzen bringt. Es hebt die Welt aus den Angeln und er redet auf einer Weise, dass auf einmal die Dämonen anfangen zu sprechen. Mit so einer Botschaft sind wir konfrontiert, wenn wir es mit Jesus zu tun haben, dass Dämonen anfangen zu schreien. Du sagst, oh, das kann nicht sein. Doch, das kann sein. Ich glaube, die Dämonen sind im Westen nur ein bisschen intelligenter als in anderen Ortsteilen. Ich weiß durchaus von Menschen, die während Gottesdiensten, dort, wo alle gemerkt haben, gerade ist eine Präsenz Gottes, eine Ehrfurcht, ein Wirken des Heiligen Geistes im Raum, dass regelmäßig eine Person, nicht hier in Emmendingen, regelmäßig eine Person, boom, wie aufgestachelt, und angefangen hat, vor sich herzureden und unbedingt rausrennen musste, um draußen Dampf abzulassen. Immer dann, wenn alle anderen Christen im Raum gemerkt haben, grad ergreift uns die Ehrfurcht Gottes. Was ist das, was da auf einmal rebelliert und rausrennen muss und diese Gegenwart, diese Atmosphäre nicht mehr ertragen kann? Das Gleiche erleben wir hier, Leute. Wir sollten nicht so naiv sein, dass wir nur es mit unserer menschlichen Ebene, mit unserer menschlichen Ebene zu tun haben. Die Worte von Jesus sind von einer Vollmacht, die die Unterwelt zum Kochen bringt. Deswegen sagt der Dämon, was haben wir mit dir zu tun? Bist du gekommen, uns zu verderben oder zu vernichten, zu zerstören? Ja, durchaus. Und wenn du merkst, dass wenn du Gottes Wort hörst, immer wieder große Rebellion in deinem Herzen losgeht, dann ist es ein Netz, was du ablegen musst. Nicht einfach unterdrücken und dann irgendwo Dampf ablassen. Das muss vor Jesus gebracht werden. Und Jesus wird ein Wort sprechen, und sein Königreich muss sich manifestieren in deinem Leben. Denn wo er spricht, müssen Dämonen fliehen. Und wisst ihr, was das Spannende ist? Ihr denkt vielleicht, das hat mit uns nichts zu tun. Aber an welchem Ort treibt Jesus den ersten Dämon aus? In einer Synagoge. Merkt er was? Wenn Jesus Theologieschüler beruft, dann tut er das nicht in der Synagoge, sondern am See. Und wenn er Dämonen austreibt, geht er in das Gotteshaus und spricht dort mit Vollmacht und es manifestiert sich auf einmal. Das ist blanker Hohn. Das ist blanker Hohn, was hier passiert. Jesus geht in die Gotteshäuser und dort manifestieren sich die Satane. Hallo? Paulus sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut in Epheser 6, Vers 12, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Was Jesus uns zeigen möchte, ist, Religion kann so verseucht sein. Gemeinde kann so verseucht sein, wenn man sich nicht Jesus unterordnet und seine Netze ablegt. alles, was einen wie ein Netz tatsächlich gefangen halten und binden möchte und runterziehen möchte, was von dämonischer Bosheit ist, auch das muss vors Kreuz. Ich komme zum Schluss. Jesus lehrt nicht nur in Vollmacht. Wir sehen in unserem Text, dass er auch in Vollmacht handelt. Liebe Gemeinde, trenne nicht die Worte Jesu Christi von der Macht Jesu Christi. Das geht Hand in Hand. Das Markus-Evangelium ist voll davon. Jesus lehrt und Jesus tut Wunder. Jesus lehrt, er treibt Dämonen aus. Jesus lehrt, Jesus heilt. Gottes Macht ist in Jesu Worte enthalten. Trenne nicht das, was zusammengehört. Wir dürfen das nicht scheiden, was Gott zusammengeführt hat. Und in Jesu Dienst sehen wir genau das. Und nicht nur bei Jesus, sondern wir sehen, dass der Sendungsbefehl an seine Jünger der identische ist. Und das sind die letzten Passagen, die ich mit euch lesen möchte. Markus 3, 14 und 15 spricht er zu seinen 12 Freunden. Sie sollen ja Menschenfischer sein, oder? Ich werde machen das. Und er berief 12, damit sie bei ihm waren. Gemeinschaft, damit sie bei ihm waren. Und damit er sie aussandte zu predigen, von Jesus zu erzählen, von Jesus zu sprechen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Das hat er ganz zu Anfang gemacht. Und als er sich verabschiedet hat von seinen Jüngern, hat er gesagt, so, jetzt bin ich erstmal weg und jetzt macht ihr weiter. Markus 16. Mir ist wichtig, dass du das selber liest und nicht einfach nur von mir hörst. Markus 16. Im Vers 15 heißt es, und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und was sollen sie tun? Sie sollen wieder predigen. Tut das, was ich gemacht habe. Predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer ungläubig ist, wird verdammt werden. Und dann spricht er von Zeichen, die denen folgen, die ihm glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Sie werden Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Und jetzt jene aber zogen aus. Sie haben das auch gemacht. Und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauffolgenden Zeichen bestätigte. Wenn wir von Jesus begeistert sind, dann dürfen wir damit rechnen, wenn wir das Evangelium erzählen, dass es auch in die Herzen hineindringt und das tut, was es möchte. Keine Ahnung, was es in deinem Leben sein wird, welches Wunder Gott tut. Gott ist da sehr kreativ und individuell. Aber es wird etwas passieren. Jesus ist gekommen und hat seine Herrschaft anbrechen lassen. Jesus ist in der Lage, so sagt es unser Text, dir in deiner Not zu begegnen. Jesus ist bereit. Jesus ist in der Lage, dich zu heilen. Jesus hat die Macht, dich von deiner Sünde zu befreien. Jesus ist in der Lage, dich von dämonischen Bindungen, wo niemand dich lösen kann, davon dich zu befreien. Ihm ist nichts unmöglich. Ich frage dich heute, was hindert dich, mit deinem Netz zu ihm zu kommen? Halt das Netz nicht fest. Lass dich von diesem Netz nicht gefangen nehmen. Sondern leg diese Netze ab vor diesem Jesus, der so faszinierend ist. Und er wird dein Leben auf eine Art und Weise bereichern, wie es kein Netz dieser Welt tun kann. Amen.